Ihnen wird ja allerlei zugemutet in diesen Tagen. Und dazu kann ich noch nicht einmal im Stenogramm reden. Ich möchte lesen aus Hebräer 2 und ich lese auch einmal die ersten Verse mit. Deswegen sollen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa abgleiten oder das Ziel verfehlen. Denn wenn das durch Engel geredete Wort fest war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam gerechte Vergeltung empfing, wie werden wir entfliehen, wenn wir eine solch große Errettung vernachlässigen, welche den Anfang ihrer Verkündigung durch den Herrn empfangen hat und uns von denen bestätigt worden ist, die es gehört haben, indem Gott außerdem Mitzeugnis abgab, sowohl durch Zeichen als durch Wunder und mancherlei Wunderwerke und Austeilungen des Heiligen Geistes seinem Willen gemäß. Und nun wollen wir ab Vers 5 die Dinge genauer betrachten. In Vers 5 heißt es, denn nicht Engeln hat er untergeordnet die zukünftige Ökumene. Wir haben bereits heute Morgen gesehen, dass die Ökumene im biblischen Sinn diese bewohnte Erde ist, diese Wohnwelt, die Schaubühne des göttlichen Heilsgeschehens und insofern Zentrum des gesamten Universums. Das wird ein Astronom niemals so annehmen wollen, aber jemand, der die Bibel kennt, wird diese Mitte des göttlichen Heilsplanes kennen. Die künftige Ökumene ist die kommende Wohnerde des Sabbatjahrtausends, das wir das tausendjährige Reich des Christus nennen. Die jetzige Wohnerde ist ja Engeln, Fürstentümern und Gewalten untergeordnet, Lichten wie Finsteren und den gefallenen Adamiten nach Gottes Weisheit, der allen seinen Geschöpfen einen Freiraum der Betätigung gibt für eine gewisse Zeit. Das wird sich ändern mit der Wiederkehr Jesu Christi. Da werden die Regenten der kommenden Wohnerde, der kommenden Ökumene, nicht mehr Engelmächte sein, sondern der Adam Gottes, von dem dann noch die Rede ist, der Sohn Adams, der Weltvollender Jesus Christus mit seinem vollendeten Leibe und mit seinem angetrauten, wiederhergestellten Weibe aus Israel. Das werden die Regenten sein über die kommende Ökumene. Und der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, von dieser kommenden Wohnwelt reden wir. Wir behandeln das nicht als ein Nebenthema für einige sogenannte Freunde des prophetischen Wortes, denen wir in ihrer Wissbegier entgegenkommen wollen, sondern das war in der Urgemeinde das Thema, Numero eins. Und wenn die Apostel in ihren Briefen nicht immer davon reden, dann liegt das einfach daran, dass sie keine erschöpfende Dogmatik bieten, sondern dass ihre Briefe meist seelsorgerliche Briefe sind in der Beantwortung von Problemen der einzelnen Gemeinden und von Ablegen von Missständen, die dort entstanden sind und natürlich auch immer ein Hineinführen in die großen Gottesgedanken. Wenn aber die Apostel, wie zum Beispiel Paulus, 3 Jahre lang an einem Ort aus den Schriften des Alten Testamentes die Dinge des Messias und des Reiches Gottes bezeugt haben, dann wird dieses Thema ein Hauptthema gewesen sein, kein Randthema. Und auch wir sollten uns befleißigen, das gesamte Hoffnungsgut für die Gemeinde Jesu Christi im Heilsplan Gottes darzustellen. Bezeugt aber hat irgendwo jemand, indem er sagte, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, oder der Menschensohn, dass du auf ihn Acht hast? Das hat ja David gesagt, als er unter dem Sternenhimmel stand und unter dem Eindruck eines scheinbar grenzenlosen Universums. Und er sagte, wenn ich die Himmel anschaue, das Universum, das du geschaffen hast, und nun würden wir es so sagen, was ist dann schon der Mensch, dass du überhaupt an ihn denkst und dich seiner erinnerst? Ein Dreck. Und dann kommen wir zu der Folgerung, Gott ist es völlig gleichgültig, was mit uns und unserem Schicksal geschieht. Aber genau das ist nicht gemeint. Bei allem Missverhältnis zwischen der gewaltigen Größe des Weltenalls und der Geringfügigkeit der Menschen, die aus Staub gebildet sind, bleibt doch das große Geheimnis, dass Gott dieses Menschen so sehr gedenkt, ja, dass er auf ihn Acht hat. Deshalb singen wir ja so gerne das Lied, Herr, habe Acht auf mich und reiß mich kräftiglich aus allen Dingen, die mich zu Fall bringen wollen. Eigentlich heißt es, was ist der Enosch, der Vergängliche, der Sterbliche, der Hinfällige, der Todgeweihte, dass du seiner gedenkst, oder der Sohn Adams, dass du auf ihn Acht hast. Und nun macht dies der Verfasser des Hebräerbriefes ebenso wie der Apostel Paulus einmal im Galaterbrief, indem er sagt, er redet von einem und nicht von vielen. Da sprach er ja über den einen Samen Abrahams, und so ist es auch hier. Er deutet das Reden Gottes auf den Christus, der als der Sohn Adams das scheinbar gescheiterte königpriesterliche Werk Adams wieder aufgreift und vollendet. Menschensohn ist kein Niedrigkeitsbegriff. Menschensohn, und dafür gibt es nur zwei Belegstellen im Alten Testament, nämlich Psalm 8 und Daniel 7, ist eine Hoheitsbezeichnung. Der Menschensohn, der Sohn Adams, ist der kommende Weltvollender. Daniel 7, er wurde in Wolken vor den Alten an Tagen gebracht, damit er von ihm empfange Reich und Herrschaft, Gewalt und Macht über alle Völker. Wenn Sie also Menschensohn lesen, auch in den Evangelien, dann ist gemeint, er ist der Messias, er ist der Weltvollender. In ganz überraschender Weise steht dieses Kapitel aus Hebräer 2 in einem ganz engen Zusammenhang mit Philipper 2 und auch mit 1. Korinther 15, wo ja der Apostel Paulus ebenfalls von Christus als von dem letzten Adam spricht. Und er schaut ihn dort mit seinem vollendeten Leib, der ja die Fülle Christi darstellt, dieses wunderbare Kollektiv aus Haupt und Leib, und er nennt den letzten Adam den Himmlischen und uns, die wir ihm angehören, die Himmlischen. Das ist eine kühne Bezeichnung, und Sie müssen das wirklich einmal zu Hause nebeneinander stellen. Machen Sie sich das Vergnügen, schreiben Sie einmal die beiden Texte aus Hebräer 2 und 1. Korinther 15 nebeneinander, vielleicht mit Computerschrift und auseinandergeschnitten und nebeneinander geklebt, Das gibt dann große Enthüllungen. Dieser Sohn Adams, dieser Weltvollender Gottes, ist auch ein Enosch geworden, ein Sterblicher, ein Vergänglicher, ein Hinfälliger, ein Todgeweihter. Wir werden das dann noch im Text lesen. Er ist beides geworden. Was ist das Geheimnis des Enosch, des Sterblichen? Dass du, o Gott, so sehr seiner gedenkst, so möchte ich den Text umschreiben. Oder was ist das Geheimnis des Sohnes Adams, dass du so auf ihn Acht hast? Du hast ihn eine kurze Zeit oder ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Das All hast du ihm untergeordnet, weit unter seine Füße. Wenn Sie einmal Bilder gesehen haben von ägyptischen Pharaonen und ihrer Ausstattung, etwa aus dem Grabe Tutankhamuns, dort finden wir einen Thronsessel dieses Königs und auf der Trittleiste zu seinen Füßen sind in Holz geschnitzt die Vertreter aller Stämme und Völker, die dieser Pharao mit seinen Vorfahren unterworfen hat. Semiten, Hamiten und was da alles kreucht und fleucht. Und das war dann wirklich seinen Füßen untergeordnet, jedes Mal, wenn er mit den Füßen auf diese Platte trat und sich auf seinem Sessel niederließ. Dieses Bild wird hier verwendet. Das All hast du ihm, dem Sohn Adams, dem Weltvollender, untergeordnet. Hier sehen wir wieder den Christus, den Weltschöpfer, der die Weltregierung im Heilsplan Gottes ausführt und der schließlich die Welt der Vollendung entgegenführt. Nun hatten die Schriftgelehrten hier mit dem hebräischen Text ein Problem. Das möchte ich einmal den Brüdern sagen, die sich genauer mit den Texten beschäftigen. Da steht nämlich, du hast ihn eine kurze Zeit oder ein wenig niedriger gemacht als Gott, als Elohim. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Und so besehen steht der Messias unmittelbar unter Gott, dem Vater, untergeordnet und in seinem Auftrag handelnd, aber über allen Engeln. Er ist der Herr der Engelwelt, der Yahweh Sabaoth. Und das sagt uns Hebräer 1. Das haben wir heute Morgen beschaut. Nun kann Elohim ja auch heißen Götter. Und die Schriftgelehrten haben sich damit eher angefreundet. Nicht mit einem Messias, der unmittelbar unter Gott steht, in Gottgleichheit, sondern ein Messias, der gleichsam die Spitze des Menschentums bildet. Die höchste und edelste Blüte, die die Menschheit hervorbringt. Und deshalb haben sie es gelesen, du hast ihn eine kurze Zeit ein wenig niedriger gemacht als die Götter. Und als sie dann das Hebräische ins Griechische übersetzen, konnten sie das so natürlich nicht schreiben, denn damit hätten sie ja den Griechen offeriert, an Zeus und Merkur und Diana und Hera zu denken, und sie haben dann geschrieben, du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Und der Hebräerbriefschreiber sagt, auch das hat einen guten Sinn. Beides stimmt. Nach Hebräer 1, er ist der Herr der Engel. Und nach dieser Übersetzung der Schriftgelehrten Israels, er ist eine kurze Zeit oder ein wenig niedriger geworden als die Engel, nämlich in seinen Erdentagen. Wunderbar, wie hier beide Linien übereinstimmen. Vers 8 noch einmal, das All hast du ihm untergeordnet, weit unter seine Füße. Und dann kommt eine Erklärung. Denn dadurch, dass er ihm das All untergeordnet hat, hat er nicht eines ausgelassen, das ihm nicht untergeordnet wäre. Hier haben wir eine klare Definition für das, was die Schrift unter All, Tapanta, versteht. Es gibt keine Ausnahme, so wie es in Johannes steht, in Johannes 1, dass durch den Logos, durch den vorweltlichen Christus, alles geschaffen worden ist, was jemals ins Dasein getreten ist, und dass nicht eines erschaffen worden wäre, was nicht durch ihn erschaffen worden wäre. Alles, auch die Engel, auch die sogenannten Götter, auch die heutigen Finsternismächte, auch Luzifer, der Morgenstern, der gesalbte Cherub, den wir heute als Satan kennen und als Haupt der Finsternismächte. Alles sind sie erschaffene Wesen, alles sind sie aus der Hand des Christus hervorgegangen. Und nun heißt es hier, in Parallele dazu, so wie alles durch ihn geschaffen worden ist, so ist ihm auch alles untergeordnet und es gibt keine einzige Ausnahme. Nicht eines hat er ausgelassen, dass ihm nicht untergeordnet wäre. Und dem will ich widersprechen. Es gibt doch eine Ausnahme. Und da dürften wir nun raten. Aber wir wollen aufschlagen 1. Korinther 15. Da sind wir gespannt, welche Ausnahme das ist. Da zitiert auch Paulus wieder dieses Wort, denn das All hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn er aber sagt, dass alles unterworfen sei, so ist es kund und offenbar, dass derjenige ausgenommen ist, der ihm das All unterworfen hat, nämlich der lebendige Gott. Das ist die einzige Ausnahme. Wenn ihm aber das All unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst sich dem wieder unterordnen, der ihm das All untergeordnet hat, damit dann Gott alles in allen sei. So sehen wir, wie die Schrift sich gegenseitig beleuchtet und wie wir Schrift durch Schrift erklären können. Noch einmal den Vers. Denn dadurch, dass er ihm das All untergeordnet hat, hat er nicht eines gelassen, das ihm nicht untergeordnet wäre. Jetzt aber sehen wir ihm noch nicht das All untergeordnet. Und das ist nun das, was der Realist zu sagen hat. Er sagt, das Erste dem Christus ist das All untergeordnet. Das sind schöne und gewaltige Worte, an denen man sich erbauen und berauschen kann. Damit kann man gewaltige Gedankengänge auslösen. Aber, so sagt der Realist, der ausgeht von der Weltgeschichte und von seiner eigenen Lebensgeschichte mit all dem Unheil und mit all den programmierten Katastrophen und Nöten und Ängsten und Drangsalen und mit der Tatsache, dass der Acker dieser Welt ein Hackeldama ist, ein Blutacker, die ganze Weltgeschichte. Da sagt der Realist, jetzt aber sehen wir ihm noch nicht das All untergeordnet. Und wir sind ja auch Realisten, biblische Realisten. An keiner Stelle werden wir aufgefordert, Illusionen zu pflegen, die nicht der Wirklichkeit Gottes entspricht. Jetzt aber sehen wir ihm noch nicht alles unterworfen. Was sehen wir denn objektiv? Mit dem kritischen Blick des Realisten. Chaos ohnegleichen. Katastrophen auf Katastrophen. Kriege in aller Welt. Ungerechtigkeit ohnegleichen. Erbarmungslosigkeit aller Enden. Rätsel über Rätsel. Das war ja auch der Grund dafür, dass der Jude, der Reformjude Shalom ben Korin, geschrieben hat, für den jüdischen Glauben kann Jesus nicht der Sohn Gottes und nicht die zweite Person der Trinität sein, weil wir diese Würde keinem Menschen zuerkennen können. Nicht ihm und nicht einem zukünftigen. Warum wir auf die Christusfrage verneinend antworten müssen? Er ist nicht der Messias, denn die Welt ist noch unerlöst. Zu solchen Folgerungen kommt man, wenn man ausgeht von der Weltgeschichte und von der eigenen Biografie. Die Weltgeschichte ist keine Offenbarungsquelle für das Wesen Gottes, für die Gedanken Gottes und für das Handeln Gottes. Das sind falsche Ausgangspunkte. Dann aber wird plötzlich dem Glaubenden über allem Realismus ein Blick eröffnet, den kein anderer Mensch hat. Und das ist der Glaubensblick dessen, der durch den Horizont der sichtbaren Erscheinungen hinüberschaut in die unsichtbare Realität der unerschaffenen Gotteswelt. Wir sehen aber Jesus. Wunderbar. Wir sehen aber Jesus. Das ist ein ganzes Gottesprogramm. Das ist eine ganze Bibelwoche wert. Darüber kann man Andachtsbücher schreiben. Das sieht der Glaubensblick. Und das haben schon die Väter geschaut. Johannes 8, 56. Abraham sah meinen Tag und frohlockte im Geiste, sagt Jesus. Oder Moses hielt standhaft aus, als sehe er den Unsichtbaren. Und er verachtete die Reichtümer Ägyptens und ließ sie im Stich, weil er hinwegschaute auf die Schmach des kommenden Messias, auf die Leiden des Christus und sie für einen größeren Reichtum achtete als alle Reichtümer Gottes. Als alle Reichtümer Ägyptens und lieber mit dem Volke Gottes Ungemach lied. Das ist der Glaubensblick, der uns auch herausholt aus der inneren Not, wo wir in Rätselfragen stehen und um rätselhafte Fragen kämpfen, wo wir manchmal innerlich zerrieben werden wie zwischen Mühlsteinen. Im Psalm 77 steht dieses hebräische Wort Chol, zerrieben werden. Es hat die Buchstabenwerte Umzäunung, wie in einer Drangsal, Waff, der Pfahl und dann schließlich auch Lamet, die Lehrautorität, die aus solchem Leiden erwächst. Ich möchte lesen Psalm 77, Vers 7 bis 10. Wird der Herr auf ewig verwerfen und hinfort keine Gunst mehr erweisen? Ist zu Ende seine Güte für immer? Hat das Wort, nämlich das Wort der Propheten, aufgehört von Generation zu Generation? Hat Gott vergessen, gnädig zu sein? Hat er im Zorn verschlossen, seine Erbarmungen, Sela empor. Und dann kommt das große Atemholen der Seele für diesen Mann, der von Fragen gequält wird, auch von Fragen über die Heilsgeschichte. Da sprach ich, das ist mein Kranksein, das ist mein Zerriebenwerden, das ist mein Zermalmtwerden. Der Jahre der Rechten des Höchsten will ich gedenken. Und dann gedenkt er an das Heilshandeln des lebendigen Gottes, an die Heilstatsachen in der Heilsgeschichte, nicht an die frommen Gefühle, die ihm in der Drangsal zerschlagen worden sind. Und das müssen auch wir lernen. Wir sehen aber Jesus. in den kommenden Katastrophen der Endzeit, die sicherlich nicht abnehmen, sondern zunehmen werden. Werden wir irre werden an Gott, wenn wir nicht gegründet sind auf dem festen Fundament des Wortes Gottes und des Heilshandelns Gottes in der Heilsgeschichte. Sonderlich des Heilshandelns Gottes in Jesus Christus, dem Messias. Und ihn schauen wir an. So wie es in 2. Korinther 4 geschrieben steht, von diesem Glaubensblick, der auf Jesus schaut, 2. Korinther 4, Vers 16 bis 18, deshalb werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere Mensch des Geistes Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Drangsal bewirkt uns ein über alle Maßstäbe überschwängliches, ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Nicht allen Menschen, sondern uns, die wir nicht das anschauen, was man sieht, sondern das, was man nicht sieht. Denn das, was man sieht, ist zeitlich, das aber, was man nicht sieht, ewig, ist ewige göttliche Realität, die Wirklichkeit aller Wirklichkeiten, aus der die Scheinwirklichkeit dieses Kosmos allein ihren Bestand herleitet. Und das ist der Glaubensblick, der durch die Horizonte hindurchschauen kann in die Welt Gottes. Noch einmal, wir sehen aber Jesus, ihn, der für eine kurze Zeit niedriger gemacht wurde als die Engel. Warum? Wegen des Leidens des Todes, damit er durch die Gnade Gottes für jeden den Tod schmeckte. Wir sehen ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Ja, dazu brauchte der Herr Jesus eine besondere Gottesgnade, eine ganz spezielle Gottesgnade, dass er diesen Weg in die Sterbensfähigkeit und in die Versuchbarkeit und in unser armes Fleisch und Blut hineingegangen ist. Eine kurze Zeit untergeordnet unter die Engel. Das war der Zweck der Erniedrigung, das Todesleiden. Und er hat die absoluten Qualitäten der Gottgleichheit dahinten gelassen, als er sich selbst entäußerte und über die Brücke des Heiligen Geistes hereingetragen worden ist in das Erbmaterial der jungen Frau Maria. Er ist dort oben in der Herrlichkeit erloschen. Er hat zurückgelassen die absolute Allmacht, die absolute unbegrenzte Allgegenwart, die unbeschränkte Allwissenheit, die Unsterblichkeit. Er ist sterblich geworden. Er, der Sohn Adams, der Weltvollender, ist ein Enosch geworden, ein Sterblicher, ein Vergänglicher, ein Todgeweihter. Und er ging hinein in unsere Versuchungen, wie wir dann noch hören werden. Solange er bei Gott war, Gott von Gott, Licht von Licht, konnte er nicht vom Bösen versucht werden. Und er selbst versuchte auch niemanden zum Bösen, zur Sünde. Und ich möchte einmal so sagen, in diesen Versen haben wir gleichsam die Adventsbotschaft und das Weihnachtsevangelium des Hebräerbriefes. In einer wunderbaren Weise. Ich möchte es doch noch einmal lesen. Wir sehen aber Jesus, ihn, der für eine kurze Zeit niedriger gemacht wurde als die Engel, wegen des Leidens des Todes, damit er durch die Gnade Gottes für jeden den Tod schmeckte. Und da gibt es einen Grundtext. Da steht statt Charis, Choris, ein einziger Buchstabe ist ausgetauscht. Und dann lautet der Text, damit er getrennt von Gott für jeden den Tod schmeckte, abgeschnitten von den Augen des lebendigen Gottes. in tiefster Tiefe zur Sünde gemacht, hängend am Pfahl. Aber wir sehen ihn nunmehr mit dem Geistesblick der geöffneten Augen mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Vers 10. Denn es geziemte sich für ihn, um dessen Willen das All ist und durch den das All seinen Fortbestand hat, damit er viele Söhne zur Herrlichkeit führen könne, den Urheber ihrer Errettung durch Leiden zu vollenden. Steht nicht vollkommen zu machen, sondern durch Leiden zu vollenden oder zum Ziel zu führen. Denn es geziemte sich für Gott, den Schöpfer aller Dinge und den Erhalter aller Dinge. Das Gott Geziemende, darf man überhaupt so von Gott reden? Wir sagen ja beispielsweise zu einem Kind, dass das Fleisch beim Mittagessen mit einem Löffel traktiert. Du bist jetzt alt genug, du solltest einmal, wie es sich geziemt, das Fleisch mit Messer und Gabel bearbeiten. Es geziemt sich, es ist angemessen. Das gehört sich so. Ich möchte einige Schriftstellen nennen, die dies so gebrauchen. Esther 3,8. Es ist für den König nicht geziemend, die Juden gewähren zu lassen. Sprüche 26,1. So ist Ehre dem Narren nicht geziemend, nicht angemessen. Psalm 33,1. Den Aufrichtigen geziemt Lobgesang. Und Titus 2,1. Du aber rede, was der gesunden Lehre geziemt, das heißt, was der gesunden Lehre entspricht und angemessen ist. Das kann man wohl von Menschen sagen, darf man aber so von Gott reden? Allweisen Schöpfer aller Dinge? Nun, der lebendige Gott ist nicht etwa uns verpflichtet, wenn wir von dem reden, was ihm geziemt, sondern er ist sich selbst verpflichtet, in einer ewigen, unabänderlichen Wesensbindung, weil er geschworen hat bei sich selbst, bei seinem hochheiligen Namen, bei seinem Christus. Und darin besteht auch die Begrenzung seiner Allmacht. Gott kann nicht alles tun. Er kann nicht lügen. Seine Gnadengaben und Berufungen können ihn nicht gereuen. Er kann nicht untreu sein. Er kann nur die Dinge tun, die seinem hochheiligen Gotteswesen entsprechen, seiner Wesensvollkommenheit in Christo Jesu. Und dieser seiner Wesensvollkommenheit ist er verpflichtet. Und da kann nun der Hebräerbriefschreiber wie so oft in einer kühnen Weise von Gott reden, indem er sagt, es geziemte sich für ihn, um dessen Willen das All ist und durch den das All seinen Fortbestand hat, damit er viele Söhne zur Herrlichkeit führen könne, den Urheber ihrer Errettung, also den erstgeborenen Sohn, durch Leiden zu vollenden. Da geht es also um die Herrlichkeit der nachgeborenen Söhne. Sehen Sie, der lebendige Gott ist glückselig in sich selbst. Aber nachdem er den Sohn Gottes, den Erstgeborenen, aus sich selbst herausgestellt hat, als das Gegenüber seiner Liebe, war er glückselig im Sohn. Und er konnte sagen, dies ist mein geliebter Sohn, in dem mein Wohlgefallen begründet ist. Aber heute will er glückselig sein in den nachgeborenen Söhnen. Und jeder, der Leben aus Gott hat durch den Heiligen Geist, ist ein Sohn Gottes. Eine unerhörte Tatsache. Wir sind Gott angenehm gemacht durch den geliebten Sohn. So steht es in Epheser 1. Und schließlich und endlich will dieser Gott glückselig sein, ja, alles sein in allen. Das ist sein deklarierter Wille und von dem lässt er nicht ab. Und dazu dienen alle Maßnahmen Gottes in unserem Leben, auch die Züchtigung und die Leiden und die Drangsale und die Ängste, dass auch wir einst das Bildnis tragen, das der erstgeborene Sohn Gottes schon jetzt trägt. Er will viele Söhne zur Herrlichkeit führen. Und deshalb, um den Weg zu ebnen, stand der Sohn Gottes in den Tagen seines Fleisches, in seiner Erniedrigung unter den Engeln, in einem Werden. Er, der Urheber unserer Errettung, sollte durch Leiden zur Vollendung kommen. Das Werden des Sohnes Gottes ist ein ganz großes Thema des Hebräerbriefes, das sonst eigentlich in dieser Weise nicht angeschnitten wird. Zum Beispiel wird davon geredet, dass auch sein Gehorsam vollendet werden musste in den Tagen seines Fleisches. Er ist gehorsam geworden, als er versucht worden ist, in der Konfrontation mit der Sünde. Und dann auch noch, dazu werden wir dann noch kommen, er ist barmherzig geworden. Da stellen wir uns die Frage, war er denn in jener Zeit vor Grundlegung der Welt, als er auf Gott zugewandt war und als Ströme des Lichtes, der Liebe, des Lebens und des Geistes zwischen dem Vater und dem Sohn hin und her fluteten, war er da nicht gehorsam? War er da nicht barmherzig? Prinzipiell ja. Er stand in einem vollkommenen Sohnesgehorsam. Aber er war in diesem Gehorsam noch nicht vollendet. So sollen ja auch wir nach Jakobus 1 vollkommen sein, und das sind wir in Christo Jesu vom ersten Tage unseres neuen Lebens an. Aber nicht nur vollkommen, sondern auch vollendet, zum Ziel geführt. Das hat der Sohn Gottes auf Erden geleistet, in der Auseinandersetzung mit der Sünde und mit einer möglichen Versuchung, in der Konfrontation mit der Finsternis und mit allem Bösen, was es in dieser Welt gibt, hat er seinen Gehorsam vollendet. Er ist als Urheber unserer Errettung durch Leiden vollendet worden, ans Ziel gebracht worden. Er hat seinen vollkommenen Sohnesgehorsam und seine vollkommene Barmherzigkeit auf Erden zum Ziel geführt und vollendet, zum Abschluss gebracht. Das konnte er nur in den Tagen seines Fleisches, als er Fleisch und Blut der Brüder angezogen hat. Und dann Vers 11. Denn sowohl der Heiligende, und das ist der Christus, als auch die geheiligt werdenden, das sind wir, stammen alle aus einem Gott und Vater. Ein wunderbares Wort. Ja, das ist wahr, was in Johannes 1, Vers 11 geschrieben steht und Vers 12. Er kam in das Seinige und die Seinigen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Vollmacht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, welche nicht aus Geblüt noch aus dem Willen des Fleisches noch aus dem Willen des Mannes, sondern unmittelbar aus Gott geboren sind. Er will viele Söhne zur Herrlichkeit führen. Wir, die wir geheiligt werden von ihm, der unsere Heiligung ist, als auch er selbst, der uns heiligt, stammen aus einem Gott und Vater durch die Gemeinsamkeit des Heiligen Geistes, des Geistes des lebendigen Gottes, der in Christus in einer unbegrenzten Fülle wohnt und der auch in uns in Art einer Erstlingsgabe wohnt. Da haben wir die Übereinstimmung in der Realität des göttlichen Lebens, auch wenn sie bei uns auch nur anbruchhaft ist. Und dann steht der Nachsatz da, weil das so ist. Aus diesem Grunde schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen. Und da müssen wir einmal, damit wir das nicht zu schnell tröstlich auf uns wirken lassen, an die ungeheure Distanz denken zwischen der göttlichen Lichteswelt und unserer gefallenen Welt, zwischen dem lebendigen Gott und seinem Christus und seinem reinen Heiligen Geist und uns, die wir in Sünde gefangen sind, in Sünde und Irrtum und in einem Leibe der Sünde und des Todes. Und da müsste es eigentlich sein, so wie Petrus gesagt hat im Blick auf Jesus, ich kenne diesen Menschen nicht, müsste der Christus, indem ihm die Schamröte ins Gesicht steigt, sagen, ich kenne diesen Menschen nicht, dich nicht und mich nicht. Aber er sagt, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, mein bist du. Er schämt sich nicht, uns Brüder zu nennen. Was ist das für ein gewaltiges Wort? Und wenn wir das recht verstehen, dann könnten wir darüber weinen oder anbeten. Und nun kommen drei Gottesworte, die aus diesem Mitgefühl Christi stammen, aus dieser grenzenlosen Barmherzigkeit dessen, der uns heiligen will. Verkündigen will ich deinen Namen meinen Brüdern, inmitten der Gemeinde will ich dir Hymnen singen. Ein Wort des gekreuzigten Christus, als er am Kreuz bereits die Weite seines Sieges geschaut hat. Psalm 22, Vers 22. Nach der neuen Zählung, Vers 23. Das ist der Lobpreis und die hymnische Anbetung des Vaters durch den Sohn Gottes in den Söhnen, indem wir als die nachgeborenen Söhne unseren Mund ihm zur Verfügung stellen, in der Gemeinde Gottes, bei dem gemeinsamen Lobpreis, wenn wir singen und beten oder wenn wir miteinander das Herrenmahl feiern oder aber wenn wir das Wort Gottes verkündigen. Das sollte unser leidenschaftlicher Wunsch sein, Mund Christi zu sein. Nichts zu reden außer dem, was der Christus in uns gewirkt hat. Er, der da willens war, schon am Kreuz und heute schon gar, den Namen Gottes zu verkündigen und inmitten der Gemeinde, der Brüder, Gott, seinem Gott und Vater, Loblieder und Hymnen zu singen. Und dann schaut er auf den Weg der Gemeinde, auf den kirchengeschichtlichen Weg der Gemeinde durch die Zeit. Ich werde auf ihn vertrauen, nämlich auf den lebendigen Gott. Ich weiß nicht, ob es Ihnen schon einmal so gegangen ist, wenn Sie die Aussagen der Apostel und sonderlich des Apostels Paulus über die Herrlichkeit der Gemeinde gelesen haben und über die hohe Berufung der Gemeinde, etwa nach Hohelied 5, mein Leib ist ein Kunstwerk, dass wir dann manchmal, wenn wir mitten in der Gemeinde stehen und in den Kämpfen und Nöten der Gemeinde in der Gegenwart, dass wir dann manchmal sagen, wo denn? Und wenn wir auf uns selbst blicken, schon gar. Und dass wir dann manchmal sagen, ob er wirklich zum Ziel kommt. Der Christus sagt, ich werde auf ihn vertrauen, auf diesen Gott. Es ist die Gemeinde Gottes, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Und das dritte Schriftwort, siehe, ich und die Kinder die du mir, o Gott, gegeben hast. Und das wird der Christus sagen, wenn er die vollendete Gemeinde ohne Flecken und ohne Runzeln und ohne dergleichen etwas vor den Thron seines Gottes und Vaters tragen wird. Das ist das Ziel der Gemeinde. Ach, was sind das doch für tiefe Gedankengänge, in die uns dieses Kapitel mit hineinnimmt, in deutlicher Parallele noch einmal zu Philipper 2 und 1. Korinther 15, Vers 14. Weil nun die Kinder Anteil bekommen haben an Blut und Fleisch, hat auch er in allernächster Nähe an denselben Anteil genommen, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setze, der die Macht des Todes hat oder die Haltekraft des Todes, das ist den Teufel. Er hat teilgenommen an Blut und Fleisch der Kinder, der Brüder. Er hat den Leib der Sünde und des Todes angezogen, Römer 8, Vers 3. Allerdings müssen wir sagen, es war keine völlige Identität. In nächster Nähe. Denn in ihm war keine Sünde. Das kann keiner von uns behaupten. Er tat keine Sünde und er erkannte keine Sünde. So sagen es die Apostel Petrus, Johannes und Paulus. Und doch ist dies ein Wort über die Erniedrigung des Sohnes Gottes, der durch sein teures und kostbares Blut uns erworben hat für seinen Gott und Vater, uns losgekauft hat aus dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und von diesem Gesetz der Sünde und des Todes ist hier die Rede. Wenn hier davon gesprochen wird, dass der Teufel Macht hatte, Kratos, Haltekraft des Todes, dass er die Vollmacht über den Tod besaß, bis zum Tode Jesu. Und Sie dürfen nicht denken, dass sich der Satan diese Rechte einfach geraubt und angemaßt hat, ohne Bewilligung Gottes. Es gibt ein Gesetz der Sünde und des Todes. Und nach diesem Gesetz der Sünde und des Todes, auf diesem juristischen Gotteshintergrund, hatte er eine Zeit lang, eine lange Zeit, die Haltekraft, die Macht über den Tod. Der Satan war der Machthaber des Todes. Der hat eine reiche Ernte heimgetragen in all den Jahrtausenden, die vergangen sind seit der Menschenschöpfung. Aber nun das befreiende Evangelium. Verstehen Sie es bitte nicht falsch, gleichsam eine Homöopathie Gottes. Gleiches mit Gleichen. Durch seinen Tod hat er dem den Tod und die Macht über den Tod einfach weggenommen, der diese Macht hatte. Das ist den Teufel. Hat er dies gewaltmäßig getan? Nein, er hat dies getan in vollkommener Anpassung an sein eigenes Gesetz, in vollkommener Achtung des juristischen Hintergrundes. Allein der Richter konnte sich selbst richten. Allein der Schöpfer aller konnte als der Repräsentant alles Erschaffenen durch seinen Tod das Lösegeld bezahlen, um die Todesherrschaft Satans halb abzulösen. Das ist das Geheimnis dessen, dass von dem Tode Christi als von einem Lösegeld gesprochen wird. Und nunmehr nach seinem Tod hat er selbst die Macht des Todes, so wie es in Offenbarung 1 in einem wunderbaren Wort an den Lieblingsjünger Jesu gesagt wird, der angesichts der Herrlichkeitserscheinung Christi wie ein Toter zu seinen Füßen niedergesunken war und dem der erhöhte Herr seine Hände aufgelegt hat. Vers 17, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie ein Toter. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich wurde tot, auch ein Werden des Sohnes Gottes. Und siehe, ich bin lebendig in die Ewigkeiten der Ewigkeiten, in die Weltzeiten der Weltzeiten. Und ich habe nunmehr die Schlüssel des Todes und des Hades in meinen Händen. Tod und Totenreich. Ach, was ist das doch für eine befreiende Botschaft für alle Enoshim, für alle Sterblichen, für alle Todgeweihten, zu denen wir auch gehörten und gehören. Und das ist im Bilde des Alten Testamentes nun so, so wie der Schlangenstab des Mose die Schlangen der Zauberer Ägyptens verschlungen hat. Denn der Tod ist verschlungen in den Sieg. Martin Luther hat gedichtet, da ein Tod den anderen fraß, in seinem Lied von der Auferstehung. Wunderbar. Und dann ist es so, wie bei jenem Siege Davids über Goliath, nachdem er mit einem Stein aus seiner Schleuder diesen Riesen niedergestreckt hatte, zog er dessen eigenes Schwert aus der Scheide und hieb mit diesem Schwert, mit der Waffe des Feindes, ihm das Haupt ab. Allen Finsternisgewalten und Mächten ist das Haupt schon abgeschlagen durch den Tod des Christus, auch wenn das noch nicht offenbar geworden ist. Wir sehen ihn noch nicht also. Ich lese weiter. Noch einmal, damit er durch seinen Tod den außer Wirksamkeit setze, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel, und die befreie, welche durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Sklaverei verfallen waren. Befreit von Todesfurcht. Liebe Brüder, ich möchte jetzt keine Last auf Sie legen. Es gibt eine kreatürliche Angst vor dem Sterben und im Sterben, die mit dieser Todesfurcht nichts gemein hat. Ich habe schon manchmal in den Nächten eine fürchterliche Herzangst gehabt. Das ist schrecklich, wenn das 3 Stunden lang geht oder länger. Das ist wirklich Angst. Und es sind auch schon große Gottesmänner vor Schmerzen schreiend in den Tod gegangen. Sie haben nicht alle Halleluja gesungen. Nur das wird uns nicht berichtet. Wir suchen uns immer nur die schönen Dinge heraus in den Biografien. Es gibt eine kreatürliche Angst vor dem Sterben. Wenn ich einmal so scheide nicht von mir. Wenn ich den Tod muss leiden, so tritt du dann herfür. Wenn mir am allerbängsten wird um das Herze sein, dann reiß mich aus den Ängsten Kraft deiner Angst und Pein. Das lässt Johann Sebastian Bach singen in seinem Matthäus-Oratorium beim Tode des Herrn Jesus Christus am Kreuz. Aber befreit von der Todesfurcht, das heißt vor dem Auslöschen ins Nichts oder vor der Erwartung des göttlichen Gerichtes. Und so darf es wirklich sein, wie es der Apostel Johannes einmal sagt, dass wir die wunderbare Möglichkeit haben, dass sich die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unsere Herzen, sich in uns vollendet und zum Ziele kommt und die Angst austreibt, so dass wir Freimütigkeit haben im Blick auf den Tag des Gerichtes und dass wir dann sind, wie Jesus war, in dieser Welt. Das ist ein Ziel, ich sage Ihnen ganz ehrlich, das habe ich noch nicht erreicht. Derjenige soll sich melden, der es erreicht hat. Aber wir wollen darum beten, danach streben, dass die Liebe Gottes sich in uns vollendet, so wie in dem Christus, so dass wir dann sagen können, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Nun muss ich zum Schluss kommen. Aber ich habe noch 10 Minuten an der Stunde. Denn sicherlich nimmt er sich nicht der Engel an. Das heißt, er ergreift sie, um sie herauszuführen, zu einer ganz besonderen Erwählung, zu einem ganz besonderen Ewigkeitsdienst, sondern des Samens Abrahams nimmt er sich an. Und in diesem Abrahamssamen dürfen wir ein Dreifaches sehen, so wie er in 3 Bildern im Alten Testament abgebildet wird. Einmal als der Staub der Erde, in den Staub des Todes legst du mich. Und da dürfen wir denken an alle 12 Stämme Israels, die in den Tod gesunken sind und der Auferstehung harren, denen zugesagt wird, dass sie durch das Blut des Messias eine Befreiung erfahren werden, Sahaja 9. Dann wird der Abrahamssame geschaut als Sand am Ufer des Meeres. Und das ist das Ufer des Meeres der Nationen. Darin sehen wir Juda, auch das heutige Israel. Dann aber als die Sterne des Himmels, der himmlische Same Abrahams, wie er im Galaterbrief so überzeugend dargestellt wird, wer an Jesus glaubt, ist teilhaftig auch des Glaubens Abrahams und ist darin Same Abrahams. Sterne des Himmels, so wie es in Philipper 2, 15 bis 16 heißt, dass wir inmitten einer vertreten und verderbten Generation scheinen sollen, als Himmelslichter in einem dunklen Kosmos, darstellend das Wort des Lebens. Und das ist unsere große Berufung, unsere Erwählung zum Dienst als Erstlinge. Denn sicherlich nimmt er sich nicht der Engel an, sondern des Samens Abrahams nimmt er sich an. Und das ist besonders ein Wort an die Hebräerchristen, denen dieser Brief gewidmet war. Und nun kommt wieder ein Wort von der Selbstverpflichtung, diesmal nicht von der Selbstverpflichtung Gottes, sondern von der Selbstverpflichtung Jesu Christi. Daher schuldete er es sich selbst, in jeder Beziehung den Brüdern gleich zu werden. Hier wird der Gedankengang zusammengeschlossen. Damit er barmherzig würde und ein treuer hoher Priester in Bezug auf das Verhältnis zu Gott, oder man kann auch übersetzen, in Bezug auf die auf Gott ausgerichteten Menschen, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Wieder ein Werden des Sohnes Gottes. Er ist ein barmherziger hoher Priester geworden. Er, der eine vollkommene Barmherzigkeit hatte, auch schon von Ewigkeiten her, er hat diese Barmherzigkeit in den Tagen seines Fleisches vollendet und zum Ziel geführt. Und nun ist er darin perfekt. Und deshalb heißt es in Vers 18, denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er nun denen helfen, die versucht werden. In vollkommener Barmherzigkeit als der barmherzige Hohepriester. Und das war die Selbstverpflichtung Christi, die er sich auferlegt hat. Er schuldete es sich selbst, in jeder Beziehung den Brüdern gleich zu werden. Er weiß, wie es uns zumute ist und wie es dir zumute ist und mir zumute ist, wenn uns die Brocken um die Ohren fliegen, und wenn wir meinen, wir stünden nicht mehr im Glauben, und wenn wir sagen, es hat alles keinen Sinn mehr, und wenn wir zu Gott sagen, ich mag nicht mehr, und wenn wir in der Not und in der Drangsal sind, aber auch in der Anfechtung und Versuchung zu sündigen, er weiß, wie es uns zumute ist. Er hat in Fleisch und Blut der Brüder dasselbe durchgemacht. Er ist versucht worden wie wir und mit denselben Methoden, sagt der Hebräerbrief. An anderer Stelle, er hat gelitten in den Versuchungen. Auch das war ein Teil des Leidens des Sohnes Gottes. Nicht erst am Kreuz hat er gelitten, sondern sein Leiden begann bereits vor Grundlegung der Welt, als er als das Lamm ausgesondert worden ist. Seine Passion hat sich vollendet, als er geboren worden ist, gezeugt vom Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Seine Passion ging weiter in seinen Versuchungsleiden, und so wurde er der Königspriester, der uns verstehen kann bis ins Tiefste und Letzte. Und wenn das der Weg des Sohnes Gottes ist und war, dann ist das auch unser Weg, auf dem Gott, der lebendige Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, auch uns zu Königen und Priestern machen will für die kommenden Weltzeiten der Vollendung. Deshalb müssen wir durch Leiden gehen, damit wir einst gottfernen Wesen, die noch im Gericht stehen, sagen können, auch ich bin versucht worden. Auch in meinen Leiden und in meinen Versuchungen bin ich barmherzig geworden, ein barmherziger Priester. Denn wir sind Könige und Priester für seinen Gott und Vater. Und nun möchte ich schließen. Es ist mir gelungen, bei einer Stunde zu bleiben. Darum, heilige Brüder, teilhaftig einer himmlischen Berufung oder sogar einer überhimmlischen Berufung, bedenket gründlich den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses, Jesus. Und das haben wir versucht, in dieser Stunde zu tun.
Unser Bruder hat heute Abend besonders vier Worte unterstrichen. Wie heißen sie? Wir sehen aber Jesum. Und dann hat er gemeint, das könnte ja eine ganze Konferenz füllen. Was meint er dazu? Ich habe gedacht, die ganze Zeit bisher haben wir nur eins getan. Wir haben Jesum angesehen. Und ich glaube, wir wollen es weiterhin tun, nicht? Wir werden also eine ganze Konferenz ausfüllen mit diesen wunderbaren Worten. Wir sehen aber Jesum. Ich denke an einen Vers aus einem Weihnachtslied. Ich sehe dich mit Freuden an und kann nicht satt mich sehen. Das ist etwas. Möchte der Herr uns das schenken in diesen Tagen. Wegen einer Botschaft. Er will viele Söhne zur Herrlichkeit führen. Darum sind wir hier. Darum dieses Haus. Darum hier die vielen Dienste. Dass die Gemeinde zugerüstet wird. Viele Söhne, nicht nur einen. Söhne, die ihm gleich sind. Und darum ist es so wichtig, wir sehen ihn mit Freuden an. Was sagt die Bibel? Im Anschauen seiner selbst werden wir verwandelt in dieses wunderbare Bild, das wir anschauen. Wir wollen danken. Gemeinsam wollen wir dich loben, preisen, rühmen, lieber Vater in dem Himmel, dass deine Gnade in solch wunderbarer Weise in deinem geliebten Sohn zu uns gekommen ist. Ich möchte dir danken für alle meine Brüder, die hier sind. Ich möchte dir danken, dass du sie alle gerufen hast mit einem heiligen Rufe. Ich möchte dir danken dass du uns allen ein so herrliches und so wunderbares Werk hast. Willst du uns hineinführen in dieses Bild Jesu? Danke, Herr, dass wir in deinem Wort immer wieder dein Bild sehen dürfen, dass es uns nahegebracht wird. Und schenk uns allen, dass wir umgestaltet werden hinein in dein herrliches Bild. Segne uns alle. Segne uns auch die Ruhe der Nacht. Gib allen einen guten Schlaf. Bereite uns morgen einen schönen neuen Tag. Wir beten, gib deinem Wort morgen einen guten und gesegneten Lauf überall, auch hier in diesem Haus. Amen. Amen. Wir wollen noch ein